Hallo, Johannes Bertou hier. In Deutschland gibt es Menschen, die alles, was mit dem Staat zu tun hat, mit der Bundesrepublik, radikal ablehnen. So radikal, dass sie einfach eigene Fantasiestaaten gründen. Es geht um sogenannte Reichsbürger, zum Beispiel im Königreich Deutschland. Erstmal wirkt das alles vor allem skurril, wie ein abseitiger Trend, der wieder vorbeigeht. Aber die Szene wächst und hat schon die nächste Generation im Blick. Im ARD-Radio-Feature geht es heute um Kinder in der Reichsbürgerszene. Kinder, von denen der Staat nichts weiß, die nicht zu offiziellen Vorsorgeuntersuchungen und auch nicht in die Schule gehen. Christiane Havranek und Eva Achinger haben sich auf die Spur von diesen Kindern begeben.
Grüß Gott, hallo? Hallo? Ich höre da schon jemand.
Hallo.
Grüß Gott.
Wir stehen vor einer Scheune in einem kleinen Dorf in Thüringen. Wir sind auf den Spuren eines Kindes unterwegs, das es offiziell gar nicht gibt. Lena. Ein Mädchen im Schulalter, von dem der Staat bis vor kurzem nichts wusste.
Kennen Sie die Familie und das Kind?
Ja. Aber ich will dazu nichts sagen.
Wie ist denn Ihr Eindruck?
Nee, ich will da lieber nicht sagen, nicht, dass man da was reingezogen wird. Okay. Also wie schon gesagt, man sollte sich da raushalten. Oder ich halte mich da raus, weil aus den einfachen Gründen, weil ich mit der Familie nicht anecken will.
Wir ziehen weiter. Im Garten nebenan beschneidet eine ältere Dame Kletterrosen. Der nächste Versuch, mehr über Lena zu erfahren.
Da wollen Sie sich nicht dazu äußern? Warum nicht?
Da kommt nichts dabei raus und das Kind kann dann nur leid tun.
Das Kind tut Ihnen leid, sagen Sie?
Ja.
Warum?
Warum? Wenn ich in die Schule gehe, die lernt doch gar nichts. Die existiert eigentlich gar nicht.
Auch diese Anwohnerin will auf keinen Fall ein richtiges Interview geben. Wir versuchen es bei einer weiteren Nachbarin.
Kein Kommentar dazu.
Warum kein Kommentar?
Die haben ihr Leben und wir haben unseres.
Also, okay, gut. Dankeschön. Also sie hat gesagt, die haben ihr Leben und wir haben unseres. Kein Kommentar. Also sie hat sogar so im Staccato geredet. Hat nicht mal ganze Sätze gesagt.
Und auch mit so Handbewegungen.
Handbewegungen,
ne? So
komplett.
Kein Kommentar, komplett abgewunken.
Ja, also
ich glaub, wir, können
wir kommen
hier,
nicht weiter.
Wir kommen hier nicht weiter, hier will keiner mit uns sprechen.
Nachwuchs für Reichsbürger. Doku über Kinder in einer Parallelwelt von Eva Achinger und Christiane Havranek.
Das Dorf, in dem wir das Mädchen vermuten, hat keine 200 Einwohner. Eine Hauptstraße schlängelt sich hindurch, links und rechts reihen sich einfache Häuser mit Spitzdach. Die Hecken sind wohl geformt, die Rasenkanten akkurat, kein Unkraut bleibt hier stehen. Die 8-jährige Lena soll hier wohnen. Wir haben ihren Namen geändert, um sie zu schützen. Lena soll keine Geburtsurkunde haben, nicht den Kinderarzt besuchen, nicht zur Schule gehen. Ihre Eltern sind Anhänger des Königreich Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz nennt es einen Fantasiestaat, stuft die Gruppierung als extremistisch ein. Was mit der Bundesrepublik Deutschland zu tun hat, lehnt die Szene ab. So auch staatliche Kindergärten oder Schulen. Für Kinder, die in diesem Milieu groß werden, kann das gefährlich sein, sagt der Thüringer Extremismusexperte Felix Steiner.
Das heißt, niemand kann eigentlich zuverlässig sagen, geht es diesen Kindern gut. Es gibt keine U-Untersuchung, es gibt keine sozusagen Lehrerinnen und Lehrer, die denen blaue Flecken auffallen würden. Wenn wir uns die Ideologie angucken, das kann im Zweifel Kinder gefährden. Keine Erzieherin, keine Lehrerin, die rückmelden können, es gibt häusliche Gewalt. Das ist eine Katastrophe. Und vor allen Dingen natürlich für die Kinder, die im Zweifel von sowas dann tatsächlich betroffen sind. Und auch dazu wissen wir nichts.
Meine Kollegin Christiane Havranek und ich, Eva Achinger, wollen wissen, wie es den Kindern geht, die abgeschottet von der Gesellschaft leben. Was heißt es, in der Reichsbürgerszene groß zu werden? Und welche Gefahren gehen damit einher? Was treibt die Eltern an? Und was können staatliche Einrichtungen wie Jugendämter überhaupt tun, um diese Kinder zu erreichen? Um das herauszufinden, werden wir Familien besuchen, die tief in der Szene verwurzelt sind. Wir werden auf ratlose Behörden stoßen und werden sehen, in Deutschland sind viel mehr Kinder betroffen, als wir dachten.
Also das ist unglaublich viel.
Unsere Recherche beginnt mit einem Hinweis. Eine Hebamme erzählt, das Thema Reichsbürgerfamilien wird in ihrer Bubble immer größer. Vor allem Kolleginnen aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen würden berichten, dass es Kinder geben soll, die offiziell gar nicht existieren. Mütter aus der Reichsbürgerszene würden zu Hause entbinden, oftmals ohne medizinische Hilfe, ohne Hebamme.
Sind ja vor allem Kanäle, die eben dem extremistischen Milieu zugehören.
Wir tauchen ein in eine Parallelwelt. Dorthin, wo sich die Szene austauscht und vernetzt. Auf dem sozialen Netzwerk Telegram. Nur wo anfangen bei zigtausenden Kanälen und Gruppen? Wir fragen bei CEMAS an. Für die gemeinnützige Organisation arbeiten Expertinnen und Experten, die Telegram systematisch untersuchen. Zum Beispiel auf Reichsbürgerinhalte. Nach wenigen Tagen bekommen wir eine lange Excel-Tabelle von CEMAS mit ausgewählten Telegram-Kanälen und Gruppen. Und gleich zu Beginn machen wir einen spannenden Fund.
Okay,
aus dem Telegram.
Herzlich willkommen im Staat.
Vor uns auf dem Bildschirm ein Video. Es beginnt mit einer Krankenhausszene. Der Kreissaal ist in blaue Farbe getaucht. Eine Frau im Klinikhemd bringt ihr Baby zur Welt.
Direkt nach der Gebärung wirst du deiner Mutter entrissen und sehr häufig heimlich im Nebenzimmer des Kreissaals schon geimpft. Deine Eltern werden durch den Staat gezwungen, beim Standesamt eine Geburtsurkunde erstellen zu lassen. Das Original wirst du natürlich nie sehen, da das Schriftstück an der Börse gehandelt wird.
Wir sehen ein schreiendes Kind und eine Mutter im steril weißen Büro.
Wie Kinderkrippen, Kindergärten oder andere Kinderkonzentrationslager. Da durch den Tausch Zeit gegen Geld deines Vaters, genannt Arbeitslohn, allein sich keine Familie ernähren kann, so wird auch deine Mutter seit Mitte des letzten Jahrhunderts gezwungen, auch ihre Zeit für das Arbeitszeitabfallprodukt, genannt Geld, zu tauschen.
In dem Video ist von Hirnwaschen die Rede. Denn das sei es, was an staatlichen Schulen passiere.
Aber dann bist du plötzlich 6 und deine Einschulung steht bevor, gegen die du und deine Eltern dich nicht wehren kannst. Es sei denn, du möchtest vom Ordnungsamt zur Schule begleitet werden oder zusehen, wie deine Eltern in Erziehungshaft abgeführt werden. Und auch hier heißt es erneut, herzlich willkommen im Staat.
Wir wühlen uns durch mehr als 1700 Telegram-Gruppen und über 370 reichsbürgernahe Kanäle. Und wir sind erstaunt, wie reichweitenstark die sind. Teilweise über 90.000 Abonnenten und Posts, die mehr als 50.000 Mal geteilt werden. Die Szene verändert sich, erklären uns Expertinnen und Experten. Das Bild vom weißen Mann mittleren Alters mit Waffenschein ist überholt. Frauen und Kinder geraten nun in den Fokus. Auch Mütter werden gezielt rekrutiert, und zwar so. Im ersten Schritt sprechen Verschwörungsinfluencer und Influencerinnen vermeintlich unpolitische Themen an, wie Babys, Erziehung und Gesundheit. Und erst im zweiten Schritt kommen die extremistischen Botschaften. Wir stoßen genau auf solche Telegram-Posts von einer Hebamme.
Sie postet viel über Kaffee. Die scheint eine Kaffeeliebhaberin zu sein. Hat mich total angesprochen. Schau mal hier.
Ja, und das sind jetzt, das sind auch echt schöne Fotos, ne? Also
super ästhetisch.
So. Genau, so ein bisschen Pastellfarben auch.
Auch die Bilder so mit von Müttern, mit Babys in Tragetüchern. Ich kann mir vorstellen, dass das viele schwangere Frauen anspricht, die nicht politisch irgendwie extremistisch denken oder so. Im Gegenteil, also die fühlen sich da, glaube ich, einfach so abgeholt. Hier, schau, lecker Bananenbrot.
Wir schauen uns ihre Timeline genauer an und stoßen auf Reichsbürgergedankengut, zum Beispiel auf einen 77-seitigen Bericht zum Deutschen Reich oder einen Erfahrungsbericht im Umgang mit Behörden. Die Hebamme bewirbt auch ein Wochenendseminar in Österreich. An Tag 1 steht zum Beispiel auf dem Programm Gebärmutterreinigung oder altes Wissen über die Plazenta. An Tag 2 geht es dann um souverän Leben mit Mitteln, die die Politik versuche zu verheimlichen, darum einen Weg aus der Obrigkeit zu finden. Wir lesen außerdem Texte gegen Pharmakonzerne und die sogenannte Entbindungsindustrie. Hausgeburten werden beworben. Und nicht nur das, es geht auch um Geburten allein, also ohne Arzt oder Hebamme. Und damit auch ohne Zeugen, die mitbekommen, dass das Kind geboren ist.
Soll ich dir erst mal vorlesen?
Lies mal vor.
Also,
ja.
der Gag hier ist, dass keine Geburtsurkunde ausgestellt und damit kein Kollateralkonto eingerichtet werden konnte. Damit ist das Kind nicht im System. Schulpflicht besteht nur für Systemlinge. Durch die Geburtsurkunde geben Papa und Mama ihre Rechte ab. Wenn Geburtsurkunden erzeugt werden, dann sind sie nur noch Erziehungsberechtigte. Das Kind gehört dem sogenannten Staat. Lass das mal auf dich wirken, was hier abläuft.
Unter dem Post ein Link, der zu einem kurzen Zeitungsartikel führt. Es geht darin um ein Kind, das keine staatliche Geburtsurkunde hat.
Dann gibt es dieses Kind nicht. Und dann 4 tränenlachende Smileys. Es ist ein freier Mensch. Also das ist sozusagen das Vorbild, dieses Kind.
Es geht um das Mädchen, das wir Lena nennen. Wir haben schon am Anfang der Sendung über sie gesprochen und uns in Thüringen auf ihre Spuren begeben.
Also jetzt schauen wir mal. Hier ist das Ziel gleich da vorne. Ganz hinten, ja, und es sieht verrammelt aus alles.
Zurück in dem Dorf, in dem wir Lena und ihre Eltern vermuten. Unsere Versuche, erstmal mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen, sind gescheitert.
Boah, meine Hoffnungen schwinden gerade, dass wir die treffen, ehrlich gesagt. Es sah echt so zu aus.
Jetzt gehen wir eine kleine Gasse entlang, an Fachwerkhäusern vorbei. Das Haus ist ganz am Ende dieser Gasse. Und da sind sie schon.
Hallo.
Alles aus.
Alles aus, ruft uns eine Frau entgegen. Wir schalten das Mikro ab. Lenas Mutter ist ein natürlicher Typ, gräuliche Haare zum Dutt hochgesteckt, sehr wache blaue Augen. Neben ihr steht Lenas Vater in der Einfahrt. Um die 40 Jahre alt, oberkörperfrei, in knielangen Hosen, barfuß. Er lehnt am offenen Kofferraum und platziert auffällig sein Smartphone darin. Ob er uns aufzeichnet, fragen wir. Ja, sagt er. Das ist ohne unsere Einwilligung verboten, erklären wir und bitten ihn, das Gerät abzuschalten, die Datei zu löschen. Die Stimmung ist jetzt angespannt. Der Vater beendet die Aufnahme. Wir kommen ins Reden, erklären, dass wir schon eine Mail geschrieben haben. Die blieb unbeantwortet. Das Paar sagt, der Zeitpunkt für ein Interview ist ungut. Wir diskutieren eine ganze Weile. Lena steht währenddessen eng neben ihrer Mutter, sagt kein Wort und hört aufmerksam zu. Dass sie später dafür sorgen wird, dass wir reinkommen dürfen, ahnen wir jetzt noch nicht. Lenas Zuhause wirkt sanierungsbedürftig. Zum Teil fehlen Fenster, einige Wände sind unverputzt. Die Mittagssonne brennt vom Himmel und in einer leichten Brise weht eine Fahne an einem Mast. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine umgedrehte Deutschlandflagge. Gold, Rot, Schwarz. Und da ist noch etwas anderes zu sehen. In der Mitte prangt eine aufgehende Sonne. Die Flagge des Fantasiestaats Königreich Deutschland. Nach eigenen Angaben zählt das Königreich Deutschland derzeit rund 6.000 Mitglieder. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt, die Anhänger werden zu rechtswidrigem Verhalten ermuntert, also zum Beispiel Bußgelder nicht zu bezahlen oder zu Gerichtsterminen nicht zu erscheinen. Für Gewalt wirbt das Königreich Deutschland dagegen nicht. Das Königreich Deutschland ist eine der mitgliederstärksten Reichsbürgergruppierungen. Es gibt noch viele weitere. Insgesamt ordnet das Bundesamt für Verfassungsschutz 23.000 Menschen dem Reichsbürgermilieu zu. Die Szene gilt als sehr zersplittert. Was alle Anhänger eint, sie erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als rechtmäßigen Staat an. Wie gefährlich sind sie? Antworten darauf suchen wir beim Thüringer Verfassungsschutz. Der Präsident Stefan Kramer beobachtet die Reichsbürgerszene ganz genau. Er hat sein Amt 2015 angetreten, in dem Jahr, in dem auch Lena geboren wurde.
Das Problem ist, dass die Szene alles andere als amüsant ist und auch nicht ungefährlich ist. Und es sind auch keine Spinner, wobei sicherlich manche bei guten Psychologen und Psychiater gut aufgehoben wären. Aber Tatsache ist, dass sie in der Zwischenzeit ein breites Netzwerk durch die ganze Bundesrepublik geflochten haben, sich mit Staatsumsturzfantasien, gewalttätigen Staatsumsturzfantasien tragen.
Kramer meint unter anderem die Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß, der vorgeworfen wird, einen bewaffneten Anschlag auf den Bundestag geplant zu haben. Wie gewaltbereit Teile der Szene sind, hat auch der Mord an einem Polizisten im bayerischen Georgensgmünd vor einigen Jahren gezeigt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt 2023 bundesweit über 1000 extremistische Straftaten durch Reichsbürger. Darunter Gewaltdelikte, Erpressung, Mordversuch.
Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein, wenn es darum geht, eben diese freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen zu wollen, beziehungsweise den Staat beseitigen zu wollen, sondern es reicht auch, wenn nur agitiert wird.
Stefan Kramer erklärt, zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes gehört, festzustellen, wie gefährlich diese Stimmungsmache, dieses Aufheizen ist. Wird daraus eine richtige Bewegung, die den Staat quasi beseitigen will? Dann ist es ein Fall für den Verfassungsschutz. Und gerade wächst die Szene, sagt Kramer. Und einige haben sich radikalisiert.
Wo sie dann in der Tat für Ordnungsbehörden in kommunaler Selbstverwaltung, Landratsämtern, bis hin zu Richterinnen, Richtern, Staatsanwälten im Gerichtssaal dann sehr wohl aggressiv gewalttätig geworden sind und dann auch tatsächlich auf der Ebene eine Sicherheitsgefahr dargestellt haben.
Zurück in der Einfahrt vor Lenas Haus. Die Eltern haben einem Interview noch nicht zugestimmt. Wir fragen, ob wir ein anderes Mal wiederkommen können. Dann plötzlich unterbricht Lena die Diskussion. Wollt ihr meine Schafe sehen? Fragt uns das Mädchen. Wir blicken fragend zu den Eltern. Die Mutter nickt und Sekunden später stehen wir in einem großen Garten hinterm Haus. Lena, schulterlange braune Haare, trägt kurze Shorts und ein gelbes Top mit Rüschen am Arm. Das Mädchen ist neugierig auf uns. Sie will genau wissen, wo wir herkommen. Wie lange fährt man da? Und ob wir sie mal mitnehmen können? Irgendwie scheint es für die Eltern dann auch in Ordnung zu sein, dass wir hier sind. Sie stimmen zu, dass wir ein Interview führen, sehen es als eine Art Fügung.
Darf ich das kurz für mich wiederholen? Also ihr habt gesagt, ihr wärt prinzipiell einverstanden und das, was wir draus machen, ist unser Karma. Oder? Und das fällt dann auf uns möglicherweise zurück und damit müssen wir klarkommen, oder?
Wir drehen gemeinsam eine Runde im Garten. Üppige Obstbäume spenden Schatten. Lena zupft hier und da von den Beerensträuchern einen Snack. Ihre Mutter bietet uns das Du an. Auch ihren Namen ändern wir und nennen sie Sonja. Sie erzählt, die Kleine konnte sich hier schon immer frei bewegen. Der Garten sei eigentlich ihr Kindergarten gewesen.
Von klein an ist sie hier rumgekrabbelt. Von ganz klein, hat alles, was sie finden konnte, durfte sie auch nehmen. Also hier lagen immer so verfaulte Birnen unten. Auch selbst die hat sie gekostet und hat dann gemerkt, oh, braucht nicht. Und dass sie bei uns sein kann, das ist uns schon auch wichtig, dass auch wir überwiegend die Zeit mit ihr verbringen. Das heißt nicht, dass wir alle Zeit mit ihr verbringen. Unser Ansinnen ist nicht, das Kind zu gebären und hier auf diese Welt zu bringen und dann wegzugeben. Definitiv. In einen Kindergarten oder weiß ich wohin. Da haben wir gesagt, nee, das brauchen wir eigentlich nicht.
Was sind da die Befürchtungen?
Das sind nicht wirklich Befürchtungen, aber ich habe es bei den beiden Großen gesehen, die sehr selten im Kindergarten waren. Und diese Einflüsse, die dann teilweise auch mit nach Hause gebracht haben, also das fand ich, das muss man nicht unbedingt haben. Okay. Der Mainstream hat sie gefangen.
Sonja erzählt, sie hat bereits zwei Kinder, 18 und 20 Jahre alt, von einem anderen Mann, inzwischen auch in einem anderen Zuhause. Das Leben, das sie gerade führen, war nichts für die beiden Großen, sagt sie. Lena dagegen kennt nichts anderes.
Wir wollten eigentlich auch einfach mal hier mitsehen, was denn so aus so einem Menschlein rauskommt, wenn es nicht so geprägt wird. Also nicht so von der Gesellschaft ganz so dolle geprägt wird, sagen wir es mal so.
Für Lenas Eltern ist das Freiheit. Uns erscheint es, als lebe das Mädchen völlig abgeschottet von der Gesellschaft. Sie ist weder in eine Kinderkrippe gegangen, noch in einen Kindergarten. Sie müsste seit 2 Jahren die Schule besuchen, aber auch das lehnen die Eltern ab. Lena wurde hier in diesem Haus geboren, erzählt Sonja. Sie und ihr Mann hätten das alleine durchgezogen. Ohne ärztliche Voruntersuchung, ohne Hebamme. Und dann hätten sie Lena auch gleich gar nicht erst angemeldet, haben keine Geburtsurkunde erstellen lassen. Die soll in Deutschland jedes Neugeborene bekommen. Binnen einer Woche müssen Eltern eine Geburt beim Standesamt melden.
Aber darf ich fragen, warum?
Wo kam diese Entscheidung her?
Die kommen eher von ihm.
Ich.
Ja.
Er, Lenas Vater, erscheint uns noch überzeugter vom Königreich Deutschland als Sonja. Er habe vor Jahren ein Video auf YouTube gesehen, das habe ihm die Augen geöffnet. Auch wir sollen es uns unbedingt anschauen, sagt er.
Ich würde es jetzt so sagen, gleich. Guck mal, dieses Königreich ist ja nur ein Angebot an die Menschheit. Und wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, kann man da einige Sachen begreifen, weißt du? Sag ich jetzt mal einmal, wie die BRD funktioniert, dann wie das Königreich funktioniert. Und wir sind da drauf gestoßen. Und ich habe seitdem nichts gefunden, was ganzheitlicher ist, wo halt das Komplettpaket ist.
Lebbar auch. Lebbar. Also was man schon leben kann. Und was wir eben auch möchten, genauso was wir für sie möchten, das ist ja frei sein, glücklich sein, in Frieden und Freude leben.
Die beiden betonen, sie seien keine Reichsbürger. Also fragen wir, wie möchtet ihr euch stattdessen beschreiben?
Der eine Kumpel hat mir gesagt, pass mal auf, du stellst einfach Gegenfragen, machst du einfach so. Weil es ist ja mal so, dass ich kriege ja mal Fragen gestellt und ich möchte die bitte beantworten. Im Journalistentum. So läuft's doch, ja?
Das ist halt unser Beruf. So,
und da ist jetzt die Gegenfrage, wie siehst denn du uns? Das ist doch wahrscheinlich die beste, vielleicht die beste Antwort. Ich sehe mich, also wenn ich jetzt aus meiner, wie heißt, aus meiner...
Ja, als Mensch, der einfach selbstbestimmt leben
Lebenslauf,
möchte.
Lebenslauf, genau, ich sehe mich als weltweit gereister...
Selbst das
ist ja, das kannst du ja mit Worten. Früher habe ich immer gesagt, ich bin Zimmermann. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe mal Zimmermann gelernt. Und das, was ich heutzutage mache, das kann ich ja mit diesem Wort Zimmermann überhaupt nicht abdecken. Hausgeburten und was nicht alles oder jetzt Interviews.
Genau, und
wie
du
wollen wir da ein Label? Ja, kann man nicht labeln. Ich kann nicht euch da auch nicht labeln. Mhm.
Sonja erzählt, dass sie Diplompsychologin und Heilpraktikerin gelernt hat. Aber darauf würde sie sich nicht beschränken.
Wir hatten uns mit vielen Dingen dann schon beschäftigt, was da hier so alles auch so im Hintergrund läuft und was man eigentlich mit dieser, wenn man sagen, diese Geburtsurkunde, die, also wenn man sein Kind anmeldet, was man dann eigentlich macht mit diesem Kind, dass man, ich sag's mal ganz kurz, dass man es eigentlich verkauft. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Das wollten wir einfach nicht.
Hat es sich auch kurz komisch angefühlt? Oder
ja,
war das
so ein bisschen ungehorsam, ja, im ersten Moment. Aber es hat ja eigentlich gar keinen interessiert.
Die Nachbarn hat es offenbar nicht interessiert. Und die Gemeinde und das Jugendamt wussten nicht einmal von Lenas Existenz.
Die wussten das alle nicht. Erst mit 5 Jahren das heißt, kam das in unser Leben. Bis dahin war einfach völlig frei.
Sonja erzählt weiter. Lena ist schon mit 3, 4 Jahren allein im Dorf unterwegs gewesen. Andere Mütter habe das wohl an ihre Grenzen gebracht. Und als Lena ungefähr 5 Jahre alt war, hat offenbar jemand beim Jugendamt Meldung gemacht.
Deswegen ist dann irgendwann eine Meldung ans Jugendamt gekommen. Und deswegen sind die überhaupt auf uns aufmerksam geworden. Und dann sind die hier aufgetaucht und dann ging das so hin und her und hoch und runter. Und das Kind, ja, das geht doch alles gar nicht.
Lena hat sich inzwischen neben uns ins Gras gelegt. Sie hört aufmerksam zu. Wie sich das wohl für das Mädchen anfühlen muss? Ihre Eltern erklären 2 Reporterinnen lang und breit, warum dieser Weg der richtige für ihre Tochter ist, sie frei leben lässt im Königreich Deutschland.
Also wir sind da nicht der Einzigsten.
Also es gibt viele Kinder ohne Geburtsurkunde, aber die sind nicht immer alle Königreich, sagen wir es mal so. Es gibt wahrscheinlich auch noch mehr im Königreich. Aber wie die nun alle, wie die nun tatsächlich aufwachsen, das weiß ich gar nicht. Aber es gibt andere Kinder auch, die nicht in die Schule gehen und die auch keine Geburtsurkunde haben. Die gibt es scheinbar auch.
Selbst wenn es nur 2 Kinder wären, wäre es für mich ein nennenswertes Problem.
Das ist wieder Stefan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes. Er kennt den Fall Lena. Darüber hinaus sind ihm weitere Familien bekannt, in denen Kinder, wie er sagt, indoktriniert werden.
Wie gehen staatliche Behörden dann damit um? Wie geht ein Jugendamt damit um? Wie geht eine Schulbehörde damit um? Wir haben eine gesetzliche Schulpflicht. Wer setzt sowas durch? Da könnten wir besser aufgestellt sein, um es sehr vorsichtig zu formulieren.
Kramer erlebt vor allem überforderte Jugendämter, die nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Auch andere Experten sagen uns, es fehle an einer Strategie, an Kinder in dieser extremistischen Szene heranzukommen und sie zu schützen.
Und wenn ich dann eben sehe, Königreich Deutschland mit entsprechenden Wohnprojekten, Wenn ich mir die Wochenendseminare angucke, wo es dann auch Kinderprogramm gibt, was angeboten wird, dann muss es nicht immer die Hausgeburt sein, sondern es reicht auch die Teilnahme der Familie am Wochenendseminar, wo die Kinder dann altersgerecht entsprechend versorgt und indoktriniert werden.
Das Prinzip sei aus der rechtsradikalen Szene bekannt, sagt Kramer.
Das hat dann zur Folge, dass da nicht nur eine Vernetzung stattfindet unter den Familien, sondern dass sie im Grunde genommen schon die zweite und dritte Generation der zukünftigen Reichsbürger selbst herangezogen haben, die im Grunde genommen von der ersten Atemminute nichts anderes erlebt haben.
Das Königreich Deutschland versucht zurzeit mit Seminaren neue Mitglieder zu rekrutieren. Beworben werden sie auf der Homepage. Im Basismodul geht es um den Systemausstieg mit konkretem Fahrplan und Themen wie Alternativen zu Personalausweis, Reisepass und Führerschein. Außerdem im Programm 4-Tages-Seminar darüber, wie man im System leben kann, ohne Teil davon zu sein. In der Beschreibung steht: Die Eliten treiben uns alle in ihre bargeldlose Gesellschaft, in der nur noch handeln kann, wer nach ihren kranken Regeln spielt. Wer die Zukunft nicht in die Hand nehme, um eine andere Zukunft zu erschaffen, auf den warte die schöne neue Weltordnung der satanistischen Eliten. Sowohl der Veranstaltungsort als auch konkrete Inhalte der Seminare sind geheim. Zugang zu mehr Informationen gibt es nur, wenn im Vorfeld Geld überwiesen wird. Diese neue Generation an Reichsbürgern und Reichsbürgerinnen, sie wächst offenbar nicht nur in Thüringen heran. Für das ARD-Radio-Feature haben wir die 16 Verfassungsschutzbehörden der Bundesländer angefragt. Alle haben geantwortet. Die meisten hatten schon mit dem Phänomen Reichsbürgerfamilien zu tun. Oftmals, weil Kinder aus diesen Familien nicht in die Schule gehen oder weil die Szene versucht, eigene, alternative Schulen aufzubauen. Das Amt in Niedersachsen schreibt von Einzelfällen, in denen Reichsbürger versuchen, Geburtsurkunden für ihre Kinder zu verhindern. Und auch in Bremen, Bayern und in Sachsen geht der Verfassungsschutz davon aus, dass es einzelne Kinder gibt, von denen der Staat nichts weiß. Der Thüringer Extremismus-Experte Felix Steiner geht sogar noch einen Schritt weiter. Klar, der Verfassungsschutz zählt die Fälle, bei denen die Kinder aufgeflogen sind, zum Beispiel, weil Nachbarn etwas bemerkt haben. Aber wie viele Kinder sind noch da draußen? Völlig unbemerkt.
Ist jetzt eine ganz krude Schätzung, aber ich würde sagen, wir reden da vielleicht bundesweit von irgendwas von 50 bis 500 Kindern.
Nirgendwo werden diese Kinder systematisch erfasst. Felix Steiner schult Mitarbeitende bei der Polizei, bei der Justiz und bei Behörden, unterstützt, wie sie mit Menschen aus dem Reichsbürgermilieu umgehen. Er empfiehlt dann oft, dass sich die Jugendämter mit anderen Behörden austauschen und an einen Tisch setzen. Nur, das passiere viel zu selten.
Am Ende geht es erstmal darum, Möglichkeiten zu schaffen, dass man herausbekommen kann und kontrollieren kann, ob es diesen Kindern gut geht. Was ist mit Kindern, von denen wir wissen, in Reichsbürgerfamilien? Wie werden die eigentlich erzogen? Wir müssen das ja langfristig denken.
Dem Gesetz nach ist ein Kind gefährdet, wenn ein Schaden zu erwarten ist oder schon eingetreten ist. Der kann körperlich oder psychisch sein.
Wenn du die ganze Zeit umgeben bist von der Erzählung, dass du im Angriff bist, in Verteidigung bist, dass du sozusagen erzogen wirst in eigentlich einer feindlichen Welt, weil alle sozusagen um dich herum sind böse, deine Lehrer erzählen dir falsche Sachen, das sind natürlich schwere Belastungen für Kinder und so weiter.
Was es für Kinder bedeutet, in so einem extremistischen Umfeld aufzuwachsen und ob daraus eine Kindeswohlgefährdung entstehen kann, darüber haben wir lange mit einem erfahrenen Richter gesprochen, Rüdiger Ernst vom Berliner Kammergericht. Der Richter hat schon mit Dutzenden Reichsbürgereltern verhandelt und auch schon Kinder aus solchen Familien rausgenommen und in einem Heim oder einer Pflegefamilie untergebracht. Isolation und Gehirnwäsche spielen in dem Milieu eine Rolle, sagt er, oder auch jahrelange Schulpflichtverletzung.
Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass wir in einem Fall, in dem die Kinder vollständig in einer Parallelwelt erzogen werden, am Ende des Verfahrens zu dem Ergebnis kommen, dass das Kind schwerwiegend geschädigt wird, wenn es in dieser Familie bleibt, und dass wir dann prüfen und entscheiden, ob das Kind von der Herkunftsfamilie zu trennen ist und also mit anderen Worten aus dieser Parallelwelt herauszunehmen ist.
Die Hürden für diesen drastischen Schritt sind hoch, sagt Ernst, und diese Entscheidungen seien für alle Beteiligten sehr belastend. Wie bei dem folgenden Fall. Es geht um drei Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren, deren Eltern sich offenbar radikalisiert haben.
Schau mal, im ersten Obergeschoss ist der Oberbürgermeister. Eva, da können wir, glaube ich, einfach.
Wir sind in einer Gemeinde im Landkreis Hof in Bayern, verabredet mit dem Bürgermeister. Hier im Rathaus spielt eine Geschichte, in der zwei Weltbilder aufeinanderprallen. Das der Gemeinde und das der Familie Möllering mit ihren drei Kindern. Bis eines Tages ein Spezialeinsatzkommando vor der Tür der Familie steht. Um die Familie zu schützen, geben wir ihr einen anderen Namen. Noch wissen wir nicht, ob uns die Möllerings ihre Sicht auf das schildern werden, was geschehen ist.
Hallo, grüße Sie.
Bitte, kommt rein.
Ja.
Klaro,
bis gleich.
Im ersten Stock ist das Büro von Bürgermeister Jürgen Schnabel. Er ist 46, trägt eine schwarz umrandete Brille und ein hellblaues Hemd. Die Familie Möllering kennt er schon seit einigen Jahren. Früher, sagt er, galten sie als Alternative, Selbstversorger, Ökos. Aber dann, an einem Tag während der Corona-Zeit, begegnet er ihnen im Einwohnermeldeamt. Eine Kollegin ruft ihn dazu, als sie ihren Ausweis der Bundesrepublik Deutschland zurückgeben wollen.
Das war eigentlich so die Situation, wo man gesagt hat, okay, schon krass, wie jemand seine Ausweisdokumente selbst entwertet. Also wirklich war ja die Ecke vom Ausweis abgeschnitten, dass das auch wirklich war, nicht mehr brauchbar ist und dann auch wirklich hochoffiziell mit Einschreiben und Bestätigung zurückgegeben. Und ja.
Er erinnert sich so. Die Kinder sitzen stumm da und hören zu, wie die Eltern mit ihm, dem Bürgermeister und einer Rathausmitarbeiterin diskutieren.
Und die werden auch bewusst zu solchen Terminen mitgenommen, bin ich der Meinung. Also dass man wirklich was sagt, okay, schau her, die wollen ja nicht, die anderen gehen ja nicht auf uns ein. Mama und Papa sind ja ganz nett und wir tun ganz normal mit einer Gemeinde sprechen, aber die verstehen uns ja alle noch nicht.
Die Eltern wollen keine neuen Ausweise beantragen und auch nicht offiziell in der Gemeinde gemeldet sein.
Und dann haben die sich ordentlich verabschiedet, auf Wiedersehen. Und da ist auch kein böses Wort gefallen im klassischen Sinn.
Was folgt, ist eine Flut von Schreiben der Familie an die Gemeinde.
Stellen wir sie mal da her, oder? Genau, vielleicht einfach da.
Eine Mitarbeiterin bringt einen Pappkarton ins Büro, den sie in der Gemeinde nur die Möllering-Kiste nennen. Voll mit Briefen und Faxen, manche in altdeutscher Schrift, manche mit Fingerabdruck statt Unterschrift. Anders als Lenas Eltern hängen die Möllerings nicht dem Königreich Deutschland an. Sie gehören zu einer anderen Glaubensgemeinschaft innerhalb der Reichsbürgerszene. Bürgermeister Schnabel überfliegt einige Schreiben. Es sind zum Beispiel seitenlange Antworten auf Mahnungen, weil die Grundsteuer nicht gezahlt wurde.
Das Gleiche dann natürlich einmal für ihn, einmal für sie. In solchen Pamphlets, so, das kommt dann meistens per Fax. Also so ist im Prinzip das Schema. Also es fängt mit dem Briefkopf schon an. Ne? Ist die Postleitzahl schon ausgeklammert, weil in der Regel...
Und nur mit Vornamen und verschrieben.
Der erneute Identitätendiebstahl, weil wir sie nicht mehr legitimieren können, wurde wieder bei der IRS. IRS ist, glaube ich, die irgendwas Genfer Konvention angezeigt als sogenannte vermutliche Wiederholungsstraftat.
Was? Also Sie werden angezeigt, ja, von denen?
Ja, ja. Weil wir ihnen ja kennen und ihnen die Identitäten rauben und so weiter.
Die wollen auch Schadensersatz von Ihnen.
Ja, also...
Da sehe ich einen Fingerabdruck.
Der Bürgermeister erzählt uns, dass die Eltern gegen Corona-Schutzmasken sind, gegen Impfungen und gegen die Schulpflicht. Die Kinder haben die Schule nur teilweise besucht. Die Folge waren Bußgelder. Jürgen Schnabel gibt uns einen kleinen Einblick in die Gedankenwelt der Möllerings. Die Corona-Maßnahmen bezeichnen sie als Freiheitsberaubung. Aber das ist nicht alles.
Biowaffen-Terror aktiv beteiligt. Dass unter Angestand der Heimat von eingekauften Asylanten geflutet wird.
In einem Schreiben wehren sich die Möllerings gegen den Ausdruck Reichsbürger. Denn das sei ein Schmähbegriff. Jürgen Schnabel erzählt uns, dass es für die Behörden mit der Zeit immer schwieriger wurde, mit der Familie in Kontakt zu treten. Das weitläufige Grundstück ist umgeben von einem Weidezaun. Dort grasen Esel, Pferde und Schafe, sagt er. Und?
Die Familie hat ganz viele Hütehunde.
Wie viele?
Angemeldet sind 3. Also wenn Sie Hütehunde kennen, dass die ihre Herde und ihr Territorium grundsätzlich mal beschützen. Also die Hunde sind schon immer relativ imposant. Also das heißt, die schlagen halt sofort an. Die rennen auch, wenn man kann hier mit dem Fahrrad zum Beispiel auch vorbeifahren. Da hatten wir immer schon mal Kontakte, dass halt viele gesagt haben, Mensch, ich traue mich da nicht mehr vorbei oder die Hunde haben.
Können dann da auch raus oder wie
weiß ich. Also ich würde mal unterstellen, dass der Hund da drüber kommen würde.
Trotzdem, wir haben fest vor, später dorthin zu fahren. Schon vor unserem Besuch im Landkreis Hof haben wir mit mehreren Personen aus Behörden gesprochen. Sie sagen, wir haben den Möllerings oft die Hand gereicht, goldene Brücken gebaut. Doch die Eltern hätten den Kontakt zu den Behörden abgeblockt. Im Ort war das ein Thema, sagt Jürgen Schnabel.
Es kam mir dann auch schon so die Frage auf, wie geht's den Kindern, ja? Ob wir die Kinder gesehen haben, ob wir wissen, wie es den Kindern geht.
Im März 2023 liegen mehrere Haftbefehle gegen das Paar vor. Die Polizei soll nun dafür sorgen, dass die Eltern endlich vor Gericht erscheinen. Es ist ein Donnerstagvormittag im März 2023, als Bürgermeister Schnabel einen Anruf bekommt von der Polizei. Er erfährt, ein großer Einsatz hat begonnen. Vertreter des Jugendamtes haben einen Beschluss vom Familiengericht und sind auch vor Ort.
Wir sichern jetzt das Wohl der Kinder, indem wir die jetzt begutachten. Und das heißt, die kommen jetzt mit uns mit. Sofort, heute, jetzt.
Kurze Zeit später. Im Bürgermeisterbüro und auch im Nebenzimmer gehen laute Alarme los. Jürgen Schnabel und sein Kollege nebenan sind nämlich beide bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Ich habe die Adresse dann auf der Alarmierung gelesen und dann wusste ich eigentlich schon, okay, scheiße, das ist genau die Adresse, wo der Polizeieinsatz angekündigt ist. Ich wusste, dass es schon länger läuft und im Polizeijargon spricht man von einer Gefährdungslage.
Der Bürgermeister rennt ins Feuerwehrhaus, zieht sich die Einsatzuniform an und fährt zusammen mit Kolleginnen und Kollegen den Berg hinauf, in Sichtweite zum Wohnhaus der Möllerings.
Wir sollten dann also halt einfach in Bereitschaft bleiben. Also man hatte im Prinzip Sorge, dass der möglicherweise sich oder anderen was antut und dass er möglicherweise irgendwas in Brand setzt.
Die Feuerwehrmänner stellen Hütchen auf der Straße auf, um sie abzusperren und warten, was passiert.
Und dann hat es einen großen Schlag gedauert, da haben die eine Blendgranate gezündet.
Ein extrem helles Licht, das kurzfristig orientierungslos macht.
Und ab dem Zeitpunkt war der Zugang zum Haus frei und dann sind die Kinder in Obhut genommen worden.
Vom Jugendamt. Er hat die Autos noch wegfahren sehen, erzählt Jürgen Schnabel. Wir werden später erfahren, die Kinder sind mitgegangen, ohne sich zu wehren.
Ich war vor allem erleichtert, dass es keine Verletzten gab und dann wirklich war auch jetzt eben kein Feuerwehreinsatz nach sich gezogen hat, dass das im Prinzip trotzdem zum Glück nicht notwendig war, dass wir da waren und dass die Polizei das auch im Griff hatte.
Wir planen, noch am selben Nachmittag zu der Familie zu fahren. Wir fragen uns, wie es so weit kommen konnte und wie die Eltern das alles sehen. Das Haus der Familie ist am Ortsrand. Es geht eine schmale Landstraße entlang.
Die Hunde sind mir auch
das ist
ein bisschen so
unheimlich.
Ich mag Hunde sehr, aber
ja, das ist ja
das ist irgendwas anderes.
Das ist schon der Weidezaun. Also ich sehe keine
auch
Hunde.
Noch keine Hunde, aber auch keine Tiere auf der Weide.
Ja. Nee, es ist so erstaunlich ruhig.
Der Vorgarten sieht gepflegt aus. Zwei Holzstühle mit Sitzpolstern stehen da. Nichts deutet darauf hin, dass hier bis vor 1,5 Jahren Kinder gelebt haben.
Aber das ist das da hinten, oder? Privatgrundstück nur betreten, nur im Beisein, mit ausdrücklicher Genehmigung der Eigentümer erlaubt.
Ein schwarzer Geländewagen steht in der Einfahrt.
Es gibt keine Klinge, es steht der Name dran. Und es sieht ehrlich gesagt ganz schön verlassen aus.
Hallo?
In dem Moment kommt ein Mann in den Garten, in kurzer Handwerkerhose und T-Shirt mit auffälliger Silberkette. Er mustert uns mit skeptischem Blick.
Hallo, wir sind vom Bayerischen Rundfunk. Hätten Sie ganz kurz Zeit, mit uns zu sprechen? Na, wir würden einfach, Zeit. Ja.
Ich habe keine Zeit, ne?
Haben Sie vielleicht wann anders Zeit?
Jetzt, ab Kampfwoll. Wo geht denn überhaupt?
Es geht darum, hier war ja vor einem Jahr der Polizeieinsatz und es ist nie Ihre Perspektive gehört worden. Und wir würden einfach gerne wissen, wie es Ihnen damit gegangen ist und was Sie darüber denken.
Jetzt nach 1,5 Jahren kommen die da daher.
Da kann ich drüber nachdenken, wenn es meiner Frau wieder besser geht.
Herr Möllering wirkt nervös und angespannt auf uns. Hier und jetzt ein Gespräch zu führen, keine Chance. Trotzdem wollen wir versuchen, mehr zu erfahren über die Möllerings. Vielleicht haben ja Nachbarn mitbekommen, dass die Eltern offenbar in eine radikale Szene abgedriftet sind. Wir laufen einen Feldweg entlang, direkt auf einen Mann zu. Er ist schätzungsweise über 80, trägt eine Latzhose und macht gerade eine Zigarettenpause. Der Anhänger seines Traktors ist bis zur Hälfte mit Heu beladen.
Können Sie es ganz kurz ausmachen, dann verstehen wir es besser.
Er setzt seine Hörgeräte ein. Wir fragen ihn nach dem Polizeieinsatz bei der Familie Möllering.
Das sind ja meine Nachbarn. Da war der Tierarzt da und Blendgranaten im Einsatz und haben sie die Hund stehgelegt.
Das hat uns die Polizei bestätigt. Ein Tierarzt hat mehrere große Hirtenhunde betäubt, damit die Beamten Zugang zum Haus haben. Wir fragen den Mann, ob er Kontakt zu den Eltern hat.
Das liegt nicht an uns. Wir hätten schon mit denen reden. Komm heute nicht mehr.
Also nicht mehr und früher war es anders?
Ja, wir haben dann für einen Kinderwagen mal gegeben von unseren Kinder und Geburtstag gefeiert und ganz normal.
Der Landwirt gibt uns einen Tipp, bei einer Nachbarin nachzufragen, die ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt wohnt. In einem Garten mit sehr alten, knorrigen Bäumen sehen wir eine Frau auf einem Liegestuhl. Wir sprechen sie auf Herrn und Frau Möllering an.
Eher begnadeter Handwerker, sie kennt sich gut aus mit Kräuter und so weiter. Also das, was man sagt, normale Leute. Wir haben uns oft gefragt, was war der Auslöser dafür, dass sie umgeknickt sind plötzlich, also komplett anderes Weltbild.
Aber die Antwort auf diese Frage, die weiß sie leider auch nicht. Nur, dass die Möllerings ihrer Meinung nach leben, nach dem Motto, wir haben den heiligen Gral der Wahrheit gefunden. Die Nachbarin findet, es ist ein Leben in Widersprüchen.
Wenn sie so konsequent sind und lehnen den deutschen Staat ab, dann müssten sie aber auch so konsequent sein, Straßenbenutzung abzulehnen. Weil das macht der deutsche Staat. Ein funktionierendes Gesundheitssystem, das darf man dann auch nicht in Anspruch nehmen, wenn man krank ist. Weil das ist ja von der bösen Bundesrepublik.
Die Kinder kannte sie vom Sehen, vom Schnack am Gartenzaun. Eigentlich waren die ganz normal, aber sie waren gefährdet, findet die Nachbarin.
Dass sie das Weltbild auch übernehmen, weil Kinder sind leicht formbar und ja, denen kann man alles erzählen. Da musste gehandelt werden einfach. Ne? Es ist ganz schade, es ist eine Familie, die zerrissen wurde. Aber ich denke, es lag halt an den Eltern mit so einer Einstellung, ja, da kann man bei uns nicht leben. Ne?
Warum genau die Kinder aus der Familie genommen wurden, wissen wir nicht. Familiensachen sind nicht öffentlich, wir können die Akten nicht einsehen. Nach unseren Recherchen gibt es keine Hinweise darauf, dass die Kinder körperlich misshandelt wurden. Was wir wissen, die Kinder sind nicht in die Schule gegangen. Gerichte sehen darin ein Problem, das über verpasste Schulstunden weit hinausgeht, nämlich soziale Isolation. Wenn Kinder über einen längeren Zeitraum abgeschottet leben, nimmt ihnen das die Chance, sich frei zu entwickeln und im Leben eigene Wege zu gehen.
Wo sie jetzt untergebracht sind, wissen wir ja nicht. Wie entscheiden sich jetzt die Kinder? Nach dem, was ihnen andere Leute erzählen, die sie eigentlich nicht kennen? Oder hatten die Eltern recht? Die Eltern sehen sie jetzt aber nicht mehr. Also die sind entwurzelt.
Wir stehen noch eine Weile schweigend am Gartenzaun. Wie stark muss der Glaube an eine Ideologie sein, dass Eltern daran festhalten, anstatt mit den Behörden zu kooperieren und dadurch möglicherweise ihre Kinder zurückzubekommen?
Und dann tun wir halt einfach den Zettel dabei.
Wir beschließen, es noch einmal zu probieren beim Ehepaar Möllering und fahren wieder in die schmale Straße. Wir haben ihnen ein paar Zeilen geschrieben mit unserer Telefonnummer.
Okay, jetzt hört man ganz eindeutig, dass es mehr Hunde sind als vorher. Andere Stimmung. Hallo. Wir wollten es noch mal bei Ihnen probieren.
Wieder kommt Herr Möllering aus dem Haus.
Wir wollten unsere Telefonnummer hier lassen, weil wir nach wie vor gerne wissen würden, was Sie denken und wie es Ihnen geht mit der Situation.
Ja, wenn und das auch so berichtet wird, wie es, ne, wie es auch wirklich war.
Was war denn?
Ja, das, wenn dann, ich bin jetzt viel zu aufgelöst mit meiner Frau. Das.
Er sagt uns, dass er sich um seine Frau kümmern muss. Wenn es ihr wieder besser geht, will er es sich überlegen.
Eventuell werden wir dann anrufen.
Ja, lassen Sie es bitte durch den Kopf gehen.
Aber ich allein will jetzt sowieso nicht, wenn, dann sollte meine Frau auch dabei sein. Weil es geht ja um die ganze Familie und nicht bloß um mich. Nee, ich bin jetzt viel zu aufgelöst. Wir sind gesunde Leute eigentlich.
Aber Ihre Kinder sind nach wie vor nicht hier, oder? Man hört nichts.
Genau.
Und dürfen Sie die sehen?
Nee.
Auch nicht?
Haben Sie gar keinen Kontakt zu den Kindern?
Briefkontakt.
Briefkontakt.
Und da wartet man dann Wochen und Monate lang, bis man mal wieder was kriegt. Aber reden wir mal anders drüber.
Als wir wegfahren, sehen wir durch die Scheibe, dass sich zwei Hunde mit ihren Pfoten auf den Gartenzaun aufgestellt haben. Wir haben nochmal bei Herrn Möllering angerufen. Er will weiterhin nicht mit uns sprechen. Zurück in Thüringen, in dem schönen Garten, in dem die Flagge des Königreich Deutschland gehisst ist. Die 8-jährige Lena hat sich inzwischen in die Außenküche unter der Veranda zurückgezogen. An der Wand hängt eine Uhr. Sie ist auf 9:30 stehen geblieben. Dabei ist es schon 2:15 und das Mädchen hat offenbar Hunger. Lena kippt eine Dose Tomatensoße in einen Topf, etwas Sahne dazu und löffelt schon mal, bis die Nudeln fertig sind. Auf dem Tisch liegt ein kleines Ringbuch. Das gehört ihr, sagt Lena, und darin steht ihre Geschichte. Sie liest vor.
Wird jetzt vielleicht ein bisschen dauern, aber egal. Die Geschichte. Ich fahre gern Fahrrad.
Okay. Soll ich dir ein bisschen helfen?
Nein.
Selbstbestimmtes Wesen.
Ganz ich glaube, ich brauche noch mal kurz, weil ich war hier schon seit ein paar Tagen nicht dran.
Weißt du, warum das besser ist, es in eine Zeile alles zu schreiben? Also,
so. Die Geschichte. Ich fahre gerne Fahrrad. Und ich liebe Tiere.
Die Mutter merkt, wie sehr Lena mit ihren eigenen Zeilen kämpft und betont nochmal, dass sie ja nicht zur Schule geht, sondern lernt, wenn sie soweit ist.
Deswegen liest sie jetzt nicht flüssig, und weil das ist noch nicht hundertprozentig. Sie kann lesen, sie kann schreiben, sie kann auch rechnen, aber nicht so wie ein Schulkind.
Kannst du das ein bisschen erklären, was das heißt, wenn sie soweit ist?
Ja, wenn es aus ihr herauskommt, sagt Mama, was ist denn das und wie schreibt man das und ich möchte jetzt eine Geschichte schreiben oder kannst du mir helfen? Oder dann, wenn sie kommt, aber nicht, wenn ich sage, jetzt müssen wir aber.
Lena müht sich weiter mit dem Text ab. Es ist die einzige beschriebene Seite in dem ganzen Heftchen. Inzwischen hat sie uns vorgelesen, dass sie jeden Tag Gassi geht mit ihren besten Freunden.
Sascha, Lady, Diesel, Bessie, Suse, Boma, Lady und Blackie. Fertig.
Aber das sind alles Hunde aus dem Dorf, oder?
Ja.
Ja.
Die Vormittage verbringt Lena anstatt in der Schule im Garten oder beim Gassigehen mit ihren Hundefreunden. Homeschooling im klassischen Sinne machen die Eltern nicht. Auf der Webseite des Königreich Deutschland steht, die Schulpflicht soll abgeschafft werden. Dafür bestehe eine sogenannte Bildungspflicht. Eigene Schulen sollen aufgebaut und Fächer wie Ethik, Wirtschaft, Metaphysik oder Selbstheilung unterrichtet werden. Lena hat keinen Stundenplan oder festen Tagesablauf. Sie ist frei, wie uns die Eltern mehrfach erklärt haben, und entscheide selbst, was sie machen will.
Was für sie dran ist. Ich frage sie, was hast du heute vor? Erstmal zu sehen, hat sie denn schon einen Plan für sich? Ja, du gehst zu dem Hund und zu dem. Also Hunde sind vormittags ihre Freunde. Weil die sind ja da.
Wieso
nachmittags?
Und
das Verfahren wegen der fehlenden Geburtsurkunde sei vom Tisch, sagt Sonja. Auch dank der guten Anwälte vom Königreich Deutschland. Das Verfahren in Sachen Schulpflichtverweigerung laufe noch, sagen die Eltern. Und sie seien froh um jeden Tag, an dem das Jugendamt nicht vor der Türe stehe.
Es wird gedroht, wir nehmen das Kind weg und wir machen dieses und jenes. Und Das ist nicht, aber es wird zum Glück nur auf dem Papier gedroht. Überwiegend. Wir waren auch mal eine Zeit lang nicht hier, weil wir nicht wussten, ob Zugriff oder nicht. Denn wenn einmal Zugriff, haben es uns alle gesagt, dann ist schwierig.
Also das stand schon im Raum sozusagen.
Wir wussten ja nicht, was alles kommt.
Mit Zugriff meint Sonja, das Jugendamt kommt und nimmt Lena mit. Erstmal vorübergehend in eine Pflegefamilie oder in ein Heim. Die Hürden dafür sind sehr hoch. Es geschieht erst dann, wenn eine Kindeswohlgefährdung zu erwarten ist oder bereits eingetreten ist.
Also schon sozusagen auch für euch ein Risiko, was ihr eingegangen seid.
Ja,
ne?
Wo wir eigentlich alle nur frei und glücklich hier sein wollten. Und ja auch alles gut war. Mhm.
Naja, du sagst das Wort Risiko, so würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen. Es ist halt einfach ein Weg, den du im Leben gehst, weißt du. Wenn wir jetzt das alles so machen wie die ganzen anderen Millionen von Kindern, kann ja auch sein, dass das ein gewisses Risiko mit sich bringt, was die anderen Eltern mit ihren Kindern machen. Also ist ja alles eine Sache, Ansichtssache. Also ich will jetzt nicht, dass mein Kind in eine Schule in dem Sinne geht, wo es am Ende Sachen lernt, wo es eh nicht wirklich braucht. Also quadratische Funktionen, wie oft habt ihr die heute schon gebraucht? Oder Logarithmen?
Ganz morgen.
Also,
das ist noch das Gleiche. Kleinste.
Ist wahrscheinlich ähnlich. Habt ihr heute früh erst mal geguckt, okay. Also.
Naja, es ist so ein Entwicklungsweg, einfach wenn man sich so verändert auch und auch so einen anderen Weg einschlägt, dann kann man das. Das passt einfach nicht mehr. Es sind so alte Dinge, wo ich sage, das ist völlig überholt.
Als es Zeit wird aufzubrechen, fragt Lena plötzlich, wollt ihr hier bleiben? Ihr könnt hier übernachten. Wir haben in der Scheune ein großes Bett, da passen wir alle rein.
Ja, wie lang waren wir jetzt bei denen? 2 Stunden, oder?
Gute 2 Stunden, aber ich merke gerade, ich muss das erstmal verarbeiten. Also ich fand das in vielerlei Hinsicht heftig.
Absolut.
Aber ich mache mir natürlich jetzt schon auch Gedanken über das, was sie gesagt haben und Gedanken um das Kind.
Lenas Eltern wollen ein freies Leben für sich und ihre Tochter. Für uns sieht es eher so aus, als hätten sie ihr ein ideologisches Gefängnis gebaut. Nach unseren Recherchen gibt es Dutzende bis Hunderte Kinder in Deutschland, die ähnlich leben wie Lena. Ohne Aussicht auf Schulbildung. Und oftmals ohne Kontakt zur Welt außerhalb der Reichsbürgerszene.
Was mich so bewegt hat, war, sie hat ja das geholt, hat gesagt, ich zeige euch mal jetzt das Buch mit meinen Freunden. Und ich habe gedacht, sie holt so ein klassisches Freundebuch, was ich so kenne. Weißt du, wo alle Kinder aus der Klasse, jedes Kind hat 2 Seiten, da klebst du dein Foto rein, schreibst deine Hobbys rein. Ich dachte, so ein Buch ist das. Und dann kam ein Spiralblock und da war nur eine Seite beschrieben. Und ihre 8 besten Freunde sind alles Hunde.
Das war Nachwuchs für Reichsbürger. Doku über Kinder in einer Parallelwelt. Von Eva Achinger und Christiane Havranek. Ton und Technik: Viktor Werisch und Roland Böhm. Regie und Sounddesign: Ron Schickler. Redaktion: Johannes Bertou, Pia Dangelmeier, Verena Nielle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2024.
In der ARD-Audiothek finden Sie ein Gespräch mit Christiane Havranek und Eva Achinger, die in der Reichsbürgerszene recherchiert haben. Suchen Sie einfach nach ARD-Radio-Feature. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Hey, wir sind Ruslan und Katrin. Wir sind 2 der Hosts von Eltern ohne Filter.
Und selbst Eltern, wie alle bei uns im Team. Deswegen kennen wir die Sorgen und Belastungen und möchten ehrlich und offen mit euch darüber reden.
Unsere Gäste erzählen von ihren eigenen Geschichten, also welches Familienmodell leben sie, wie schaffen sie es als Alleinerziehende durch den Elternalltag oder wie haben sie sich als Regenbogenfamilie ihren Kinderwunsch erfüllt oder wie kann so ein 50-50-Modell gelingen?
Glaubt aber bloß nicht, wir haben die Universallösung für alle Eltern. So unterschiedlich wie wir selbst sind, so leben wir auch Familie. Aber manchmal kann man sich ja einen kleinen Ausschnitt von anderen abschauen.
Keine Ratschläge, nur ehrliche Elterngeschichten und ganz sicher ein paar gute Gedankenansätze.
Schaut unbedingt auch in unserer Eltern ohne Filter Community bei Instagram vorbei.